was wir im Neuen Testament finden. Jesus spricht mal davon und Johannes in seinem Brief sagt uns auch was davon. Wer seine Bibel dabei hat, darf gern mit aufschlagen. 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 7 bis 17. Wir lesen das mal kurz miteinander und dann habe ich da ein paar Dinge dazu sagen. 1. Johannes Kapitel 2, 7 bis 17. Liebe Freunde, ich schreibe euch kein neues Gebot, sondern ein altes, das ihr schon von Anfang an hattet. Dieses Gebot entspricht dem, was ihr schon früher gehört habt. Und doch ist es zugleich neu. Denn dieses Gebot ist in Christus wahr geworden und in euch, weil die Dunkelheit verschwindet und das wahre Licht bereits scheint. Wer von sich sagt, dass er zum Licht gehört und dabei seinen Bruder hasst, lebt noch in der Finsternis. Doch wer seinen Nächsten liebt, lebt im Licht und niemand nimmt Anstoß an ihm. Wer seinen Nächsten hasst, lebt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, denn durch die Finsternis ist er blind geworden. Ich schreibe euch, meine Kinder, weil eure Sünden im Namen von Jesus vergeben sind. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr Christus erkannt habt, den, der von Anfang an ist. Ich schreibe an euch, junge Männer, weil ihr in eurem Kampf mit dem Satan gesiegt habt. Ich habe an euch Kinder geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr Christus erkannt habt, den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, weil ihr stark seid und Gottes Wort im Herzen tragt und weil ihr in eurem Kampf mit dem Satan gesiegt habt. Hört auf, diese Welt und das, was sie euch anbietet, zu lieben. Denn wer die Welt liebt, zeigt, dass die Liebe des Vaters nicht in ihm ist. Denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, die Gier nach allem, was unsere Augen sehen, und den Stolz auf unseren Besitz. Dies alles ist nicht vom Vater, sondern kommt von der Welt. Doch diese Welt vergeht mit all ihren Verlockungen, aber wer den Willen Gottes tut, der wird in Ewigkeit leben. Vater, und jetzt bitten wir dich, dass du ja, dieses Wort lebendig machst für uns, Herr, dass du zu uns redest, dass du unsere Herzen offen machst, dass wir verstehen, was du uns damit sagen möchtest. Ja, Johannes schreibt den Leuten, an die er schreibt, ein neues Gebot oder ein altes Gebot. Er sagt, das ist eigentlich ein altes Gebot. Ihr kennt es eigentlich schon und doch ist irgendwie ein neues Gebot. So, dieses neue, alte Gebot ist sowas, wo wir auf der einen Seite kennen, also wenn von einem neuen Gebot die Rede ist, dann ist es eigentlich klar, es gibt eigentlich nur ein Gebot, was Jesus als neu bezeichnet hat. Johannes 13, 34, habe ich ja auch dabei, genau. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. So, Jesus bezeichnet das als ein neues Gebot. Und Johannes sagt, eigentlich ist es gar nicht neu, eigentlich ist es ein altes Gebot. Dass wir einander lieben sollen, haben wir im Prinzip im Alten Testament auch schon gelesen. Und trotzdem spricht Jesus von einem neuen Gebot. So, dieses Gebot ist auf der einen Seite neu, auf der anderen Seite alt. Was heißt es? Johannes gibt uns hier in diesem Abschnitt einen Hinweis, wo er sagt, und doch ist es zugleich neu, denn dieses Gebot ist in Christus wahr geworden und in euch. Wenn wir an Gebote denken, dann denken wir an was wir erfüllen müssen. An etwas, was womöglich eine Anstrengung ist für uns. Etwas, wo wir was zu tun haben. Und Johannes sagt, es ist ein neues Gebot deswegen, weil es in Christus wahr geworden ist. Es ist wahr in Jesus. So, dieses Gebot, uns zu lieben, warum ist es wahr in Jesus? Jesus hat dieses Gebot erfüllt. Er hat dieses Gebot vielleicht erfüllt wie kein anderer. Wir gehen jetzt auf Karfreitag zu. Ich denke, die meisten von uns kennen das, dass Jesus, als er am Kreuz hing, selbst noch für die Menschen gebetet hat, die ihn hingerichtet haben. So, Jesus hatte eine Liebe, wo wir vielleicht davor stehen und sagen, boah, das ist was irgendwie gar nicht in mir ist. Das ist was ich nicht in mir spüre. eine Liebe, die ich vielleicht gar nicht aufbringen könnte. Aber Jesus hat diese Liebe gehabt und er hat sie umgesetzt. Er hat das Gebot gegeben, aber er hat es auch erfüllt. Und dann sagt er, und dieses Gebot ist aber auch wahr in euch. So, wir wissen, dass dieses Gebot richtig ist. Ich glaube, die meisten von uns, wenn ich sie fragen würde, habt ihr den Eindruck, dass das ein richtiges Gebot ist? Es gibt ja so Gebote, wo vielleicht auch Diskussionen darüber sind, ob das nun richtig ist oder nicht. Aber das ist so ein Gebot, wo ich glaube, wo es eigentlich niemand gibt, der sagen würde, ja, finde ich nicht so richtig und nicht so wichtig. Einander zu lieben ist irgendwie was, wo wir innerlich auf jeden Fall sagen, ja, da stehe ich dahinter, das sehe ich so. Und trotzdem ist es was, was uns auch herausfordert. Solange die Menschen nett zu uns sind, haben wir, glaube ich, nicht so viele Probleme, die zu lieben. Aber wenn es dann eben herausfordernd wird, wenn es Probleme gibt, wenn der andere sich nicht so verhält, wie ich das gerne hätte, dann fällt es mir schwerer, den anderen zu lieben. Dann fällt es mir schwerer, das Positive in ihm zu sehen. Aber genau da sind wir herausgefordert. Und genau das ist, was Jesus von uns möchte. Er sagt mal, die Menschen zu lieben, die euch auch lieben, das ist nichts Besonderes. Das schafft jeder. Jesus sagt, das schaffen sogar die Heiden. Die Menschen, die von Gott gar nichts wissen. Die Menschen, die nicht mit Jesus leben. Selbst die kriegen das hin. Aber wir sind herausgefordert, darüber hinauszugehen. Wir sind herausgefordert, die Menschen zu lieben, von ganzem Herzen, die uns eben nicht positiv gegenüberstehen. Und das ist eine Herausforderung. Und insofern ist das für mich auch ein neues Gebot, weil es ist jeden Tag neu. Es ist eine neue Herausforderung für mich. Ich kann nicht sagen, das habe ich hinter mir, das habe ich geklärt. Ich liebe jetzt einfach alle Menschen. Es ist immer wieder eine neue Herausforderung. Und wenn du denkst, dass du das hinter dir hast, dann kommt irgendjemand, der dich auf eine neue Art und Weise herausfordert, wo du sagst, ah, das jetzt auch noch. Und ja, so ist es. In dieser Herausforderung stehen wir. So, es ist wahr in uns. Und ich finde es schon eine starke Aussage von Johannes, dass er sagt, dieses Wort ist wahr. Das heißt für mich ja auch ein Stück weit, so bei Jesus haben wir das gesehen, es ist wahr in Jesus. Es ist in Jesus auch ein Stück weit erfüllt. Und Johannes gibt uns eigentlich so diese Zusage, dass er sagt, es ist auch in euch wahr. Und wir sehen das, weil es dann weitergeht. Es ist auch wahr geworden in euch, weil die Dunkelheit verschwindet und das wahre Licht bereits scheint. So, für mich ist das was, wo ich sage, das ist nicht eine Herausforderung, vor der wir stehen, wo wir sagen, das kriegen wir sowieso nicht hin, sondern das ist was, wo wir sagen können, das Licht hat angefangen zu scheinen. Jesus hat angefangen, sein Reich zu bauen und ich bin Teil dieses Reiches des Lichts. Ich bin von dem Reich der Finsternis versetzt worden in das Reich des Lichts. Ich lebe unter einem neuen Vorzeichen und ja, ich kann dieses Gebot erfüllen. Ich stehe diesem Gebot nicht hilflos gegenüber und sage, boah, da hat Gott aber was von mir verlangt, das kriege ich gar nicht hin, sondern Jesus gibt uns diese Zusage, dass wir dieses Gebot erfüllen können. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diesen legendären Satz von Barack Obama. Yes, we can. Damit hat er die Wahl gewonnen. Und ich denke, wir als Christen, wir müssten uns immer mal wieder an diesen Slogan erinnern. Biblisch gesehen heißt er anders. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Oder wenn du willst, Gott ist nichts unmöglich. Oder es gibt so verschiedene Bibelstellen, die uns da helfen, wo wir einfach sagen müssen, wir stehen den Herausforderungen nicht hilflos gegenüber. Wir stehen auch unserem alten Ich nicht hilflos gegenüber. Sondern wir können diese Liebe Gottes am Werk sehen in uns und wachsen sehen. Und das Schöne ist, dass Paulus in einem seiner Briefe schreibt, dass diese Liebe nicht was ist, was wir produzieren müssen, sondern er sagt, diese Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Nach Ostern kommt Pfingsten. Und am Pfingsten hat sich was grundlegend verändert. Ich habe das immer mal wieder so betont. Wir leben heute in einer Zeit, die die Menschen im Alten Testament nicht kannten. Dass der Heilige Geist in uns wohnt, dass Gott selber in uns wohnt, ist was, was es früher nicht gab. Und dieser Heilige Geist, als er gekommen ist, der hat was mitgebracht. Er hat die Liebe mitgebracht. Und deswegen müssen wir die Liebe nicht machen, sondern wir müssen in ihr leben. Die Finsternis vergeht und das Reich Gottes bricht an. Und das ist das, was der erste Teil uns so Mut macht. Und dann kommt der Lackmustest. Ihr wisst ja, dass ich mal Chemiker war und von daher habe ich da natürlich eine besondere Beziehung dazu. Der Lackmustest, wozu wird der normalerweise gebraucht? Oh, schlecht. Gut. Man kann damit Säuren und Basen unterscheiden. Man kann gucken, ob was sauer ist oder alkalisch. Wenn du diesen, meistens ist so ein Streifen, den hängst du in eine Flüssigkeit rein, wenn er rot wird, dann ist er sauer, wenn er blau wird, dann ist es laugig oder basisch. Und jetzt gibt uns Johannes so einen Lackmustest und wir können diesen Lackmusstreifen sozusagen in unser eigenes Leben reinhalten und wir können nachschauen, wie weit ist es denn her mit unserer Zugehörigkeit zu diesem Reich des Lichts. Er sagt dir, wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. So leben wir im Licht. Und Johannes sagt, wenn du sagst, dass du im Licht lebst, aber deinen Bruder hasst, nicht mit ihm liebevoll umgehen kannst, wenn du deinem Bruder nicht von ganzem Herzen was Gutes wünschen kannst oder deiner Schwester, also wenn hier immer von Brüdern die Rede ist, sind natürlich die Schwestern auch gemeint, dann ist es mit dem Licht nicht so weit her in deinem Leben. Johannes sagt, wenn wir sagen, dass wir im Licht leben, aber die Menschen, die mit uns im Licht leben, die mit uns auf der Seite Jesus stehen, wenn wir die nicht lieben, dann stimmt in unserem Leben etwas nicht. Dann stimmt mit diesem Anspruch etwas nicht. Wir können nicht sagen, wir gehören zu Jesus und unsere Geschwister nicht lieben. Johannes sagt, es geht nicht. Wenn du sowas tust, dann machst du dir selber was vor. Es kann nicht sein, dass wir unsere Geschwister nicht lieben. Und jetzt guckst du dich vielleicht um und sagst, doch, ich finde hier niemanden, den ich nicht liebe, die sind alle okay. Vielleicht findest du schon in unserer eigenen Gemeinde Menschen, die dir irgendwie nicht ganz so liegen. Aber spätestens, wenn wir unsere Gemeinde verlassen und da, wo wir unsere Gemeinde verlassen, hört das Reich Gottes nicht auf. Da gibt es außerhalb unserer Gemeinde noch Geschwister, die feiern irgendwie ganz anders Gottesdienst. Die haben vollkommen andere Gottesdienstformen. Die haben eine andere fromme Sprache. Die singen andere Lieder. Die haben andere theologische Ansichten. Unser Vizepräses Frank Uphoff war jetzt auf einem Treffen mit verschiedenen Kirchenvertretern, wo er so gesagt hat, er freut sich daran, dass da Beziehungen gebaut werden können, aber theologisch, das ist schon manchmal herausfordernd, weil die Leute haben vollkommen andere theologische Ansichten als er. Und trotzdem sagt er, wir lieben die Geschwister. Wir können darüber hinweggehen. Wir können das, was wirklich wichtig ist, wichtig nehmen und das, was nicht ganz so wichtig ist, auf die Seite setzen und sagen, es ist was wichtiger. Als Jesus am Ende seines Lebens gebetet hat, da hat er seinen Vater um eine Sache gebeten. Wir können das in Johannes Kapitel 17 nachlesen. Er hat gebeten, Vater, ich bitte dich, dass meine Jünger, dass diejenigen, die du mir gegeben hast, eins sind, wie wir eins sind. Er hat nicht darum gebeten, dass sie die gleichen theologischen Ansichten haben. Und mir ist es wichtig, dass wir, also ihr kennt mich inzwischen, also manche von euch kennen mich jedenfalls, ihr wisst, dass mir die Lehre schon wichtig ist und dass es für mich wichtig ist, dass wir in der Bibel forschen und die Wahrheit rausfinden. Aber das, was Jesus noch viel wichtiger war, war, dass wir einander lieben. Und das steht eindeutig in diesem Gebet Jesu über dem, dass wir die richtigen geistlichen, theologischen Ansichten haben. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Also das fand ich schon was Besonderes. So, was heißt es, im Licht zu bleiben? So, Jetzt haben wir gerade gehört, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. So, wir bleiben im Licht, wir bleiben in Jesus. Was heißt es, in Jesus zu bleiben? Wir werden da gleich noch ein bisschen was dazu sagen, im Licht zu bleiben, zunächst mal. Ich bleibe in Jesus, kommen wir gleich nochmal drauf. Wenn ich im Licht bin, also ich stehe hier vorne jetzt ja im Licht, bei Nacht, wenn ich auf dem Weg unterwegs bin und es ist dunkel, dann sehe ich meinen Weg nicht richtig. Aber wenn ich im Licht bin, dann sehe ich meinen Weg, dann weiß ich, wo es hingeht. Das heißt, wenn ich im Licht bin, dann weiß ich, was richtig ist, was falsch ist, wo ich zu gehen habe. Und ich werde gesehen. Deswegen werde ich jetzt gerade so angestrahlt, damit ihr mich seht. Wenn wir im Licht stehen, dann können die Menschen uns sehen. Dann können sie sehen, wie wir leben. Dann können sie sehen, ob wir uns an das halten, was Jesus gesagt hat. Und das ist was, was wir nicht unterschätzen dürfen. Wenn wir im Licht leben, dann wird man sehen können, ob die Ansprüche, die wir aufstellen, der Wahrheit entsprechen oder nicht. Und manchen Leuten ist es unangenehm. Manchen Leuten ist es unangenehm, dass sie daran gemessen werden, dass sie, dass man sich fragt, ob das, was wir tun und das, was wir sagen, zusammenpassen. Und deswegen sagen sie lieber nichts. Deswegen leben sie lieber nicht im Licht, werden nicht so gesehen, verstecken sich lieber. Aber das ist nicht der Weg, den uns Jesus gezeigt hat. Jesus hat nicht gesagt, versteckt euch, weil ihr noch nicht so heilig seid, sondern er hat gesagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Der Weg ist nicht, dass wir uns verstecken und dass wir sagen, ah, schau nicht auf mich, schau lieber auf Jesus. Jesus hat es nicht getan, Paulus hat es nicht getan. Paulus hat gesagt, werdet meine Nachahmer, macht die Sache so wie ich. Und meine Herausforderung ist nicht, dass ich sage, mach's nicht so wie ich, sondern mach's lieber so wie Jesus. Sondern meine Herausforderung ist, dass ich sage, ich möchte diesem Anspruch gerecht werden. Ich möchte jemand sein, der im Licht lebt. Ich möchte jemand sein, der Jesus widerspiegelt. Johannes 15, Vers 10, das ist das, was ich vorher schon angesprochen habe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Das ist so ein bisschen noch auch zu diesem ersten Punkt, ich bleibe in Jesus. Wie bleibe ich denn in Jesus? Manche von uns haben da irgendwie so mystische Vorstellungen und natürlich ist es auch richtig, ich bleibe in Jesus, wenn ich bete und wenn ich Bibel lese und wenn ich in Gottesdienst gehe und so. Das ist auch alles richtig. Aber Jesus hat da noch einen ganz, ganz praktischen Ansatz, der sagt, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. So, wir bleiben in Jesus, indem wir tun, was er sagt. Und das kommt uns jetzt vielleicht ein bisschen seltsam vor, dass wir sagen, ja, ist es dann am Ende doch irgendwie so eine Werkgerechtigkeit, dass wir belohnt werden für gute Taten und bestraft werden für schlechte Taten. Aber ich glaube, es wird eigentlich ganz anders ein Schuh draus. Fast jeder von uns kennt das, wie man sich fühlt, wenn man in einer Beziehung ist oder wenn man am Anfang von einer Beziehung ist, wenn man verliebt ist. Dann beginnt man Dinge zu tun, die man vorher nicht getan hat. Meinen Eltern ist zum Beispiel aufgefallen, dass ich nicht mehr karierte Hemden getragen habe, sondern dass sich mein Modegeschmack verändert hat. Eigentlich hat sich gar nicht mein Geschmack verändert. Ich habe bloß Dinge angezogen, die jemand anderem gefallen haben. Warum habe ich das gemacht? Um ihr eine Freude zu machen. Versteht ihr? Ich fange an, Dinge zu tun, die dem anderen Freude machen. Oder ich fange an, Dinge bleiben zu lassen, die der andere nicht mag. Und das ist was nicht mit Werkgerechtigkeit zu tun hat, was nicht mit Druck zu tun hat, sondern was mit Beziehung zu tun hat und mit Liebe. Und ich glaube, so müssen wir auch diesen Vers verstehen, den Jesus hier sagt. Wenn ihr in meiner Liebe bleibt, dann werdet ihr tun, was ich mag. Das ist in jeder menschlichen Beziehung vollkommen normal und es ist letztendlich auch in unserer Beziehung zu Jesus normal, dass wir tun, was er möchte, weil wir ihn lieben, weil wir dankbar sind für das, was er uns gegeben hat. Und deswegen wollen wir in ihm bleiben. Deswegen wollen wir das tun, was er uns sagt. Das Interessante, was ich hier sehe, ist, dass es für Jesus irgendwie gar keine Zwischenstufe gibt. Er sagt irgendwie, du bist entweder im Licht oder in der Finsternis. So eine Grauzone, die wir oft so gern hätten, die gibt es da irgendwie nicht so wirklich. Und das ist für mich so ein Ansporn zu sagen, ich möchte nicht halbe Sache machen, sondern wenn ich zu Jesus gehöre, dann möchte ich ganz zu Jesus gehören. Und dann möchte ich das tun, was ihm gefällt. Jetzt kommen wir zu zwei Versen, die ich früher eine lange Zeit irgendwie seltsam fand. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob dir das vorher so ging, dass du gedacht hast, bin ich kurz eingenickt irgendwie, das wiederholt sich alles. Da geht es um die Kinder und die Väter und die Jugendlichen und so. Und dann kommt das irgendwie nochmal. Und ich weiß nicht, ob dir das so aufgefallen ist beim ersten Lesen, aber ich bin irgendwann mal dahinter gekommen, dass das, was da steht, schon einen Sinn hat. Also, der Johannes, der schreibt hier von drei verschiedenen Gruppen. Und ich mache die jetzt mal in der Reihenfolge, in der das natürlich eigentlich auch richtig ist. Nämlich Kinder, Jugendliche und Väter oder Eltern. So, das sind die Begriffe quasi, die Johannes hier benutzt und die Menschengruppen, an die er sich richtet. Und zwar in der Altersreihenfolge sozusagen. Wir haben gerade eben gemerkt, dass Johannes die Reihenfolge anders macht. So, er schreibt, liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Also hier bei den Kindern geht es um Sündenvergebung. Dann schreibt er den Vätern. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. In der Neues Leben-Übersetzung, die ich vorher gelesen habe, ist es auf Christus bezogen worden, steht hier eigentlich nicht da. Deswegen habe ich hier einfach mal Gott geschrieben, was Christus ja mit abdeckt. Also die Väter kennen Gott. Und dann Vers 13, zweiter Teil. Ich schreibe euch jungen Männern, den Jugendlichen, denn ihr habt den Bösen überwunden. So weit, so gut. Jetzt kommt der nächste Vers. Also vielleicht seht ihr auch schon, da geht es um ein Wachstum. Den Kindern sind zunächst mal die Sünden vergeben. Die Jugendlichen, die haben dann den Kampf sozusagen. Und die Väter, die sind dann angekommen, so wir kennen Gott. Aber jetzt kommt was ganz Interessantes. Jetzt rollt er diesen Vers nochmal auf. Vers 14. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Das sagt er nun nicht, ihr kennt den, der von Anfang an gewesen ist, sondern ihr kennt den Vater. Ich komme da gleich noch drauf, was ich da drin sehe. Dann schreibt er den Vätern. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Und das ist wörtlich genau dasselbe, was er im ersten Vers geschrieben hat. Und dann kommen die Jugendlichen. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Vorher hieß es nur, ihr habt den Bösen überwunden, jetzt sind sie stark, das Wort Gottes bleibt in ihnen und sie haben den Bösen überwunden. Und wenn ihr euch das jetzt so anschaut, dann seht ihr verschiedene Dinge. Was hat sich bei den Vätern verändert? Bitte? Nichts. So, das heißt, wenn du ein gewisses Alter erreicht hast, eine gewisse Reife erreicht hast, dann gibt es nicht mehr so viele Veränderungen, oder? Sie kennen Gott und sie kennen Gott immer noch. Was passiert bei den Jugendlichen? Sie haben den Bösen überwunden, kommt hinterher nochmal, aber jetzt wird uns noch ein bisschen was dazu gesagt, warum. Sie sind stark, gut, Jugendliche sind immer stark, manchmal sind sie halbstark, aber wie auch immer. Und das Wort Gottes wohnt in ihnen. Das heißt, sie überwinden den Bösen nicht irgendwie, sondern sie überwinden ihn dadurch, dass das Wort Gottes in ihnen Platz hat. Und wir sehen hier eine Veränderung, aber keine so furchtbar drastische Veränderung. Und jetzt kommen wir zu den Kindern. Vorher kam, eure Sünden sind vergeben. Und jetzt kommt, ihr kennt den Vater. Eigentlich was vollkommen anderes. So bei den Kindern sehen wir eigentlich die stärkste Veränderung. Die Kinder, die kommen von der Sündenvergebung und dann lernen sie den Vater kennen. Und sie kommen davon, dass sie eigentlich gar nicht so richtig wissen, wo vorne und hinten ist. Meine Sünden sind vergeben und da freuen wir uns. Und dann lernen sie den Vater kennen. Sie lernen Beziehung kennen. Sie lernen nicht den kennen, der von Anfang an ist, sondern sie lernen den Vater kennen. Das ist das typische Gegenüber für ein Kind. Vater oder Mutter, eben die Eltern. Sie lernen denjenigen kennen, der für sie da ist, der sie versorgt. Die Jugendlichen, da verändert sich nicht mehr ganz so viel, aber sie sind stark, sie kämpfen. Jugendliche sind typischerweise, also Kinder kämpfen eigentlich nicht so furchtbar viel. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast in deinem geistlichen Leben. Ich kenne in meinem geistlichen Leben so eine Phase, wo ich so einen Eindruck hatte, dass mir eigentlich alles in den Schoß fällt, geistlich gesehen. Ich musste nicht so furchtbar viel dafür tun. Ich musste mich nicht furchtbar anstrengen. Gott hat irgendwie so, ja, bin ich noch nie gefahren, aber so Fahrrad mit Hilfsmotor oder irgendwie so Pedelec oder E-Bike oder so. Und Gott hat geholfen. Und im Laufe meines Lebens hatte ich so einen Eindruck, dass dieser Hilfsmotor plötzlich immer weniger wird. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt. Wo Dinge, die früher einfach ganz automatisch funktioniert haben, nicht mehr so einfach gehen. Und wo du anfangen musst, dich anzustrengen. Wo du anfangen musst zu arbeiten. Wo du anfangen musst, Dinge ganz bewusst irgendwie umzusetzen. Und ich glaube, das ist genau diese Phase der geistlich-Jugendlichen, wo uns nicht mehr alles in den Schoß fällt, sondern wo wir lernen, es gibt geistliche Prinzipien und wir haben zu kämpfen. Und dann werden wir den Bösen überwinden mit dem Wort Gottes. Und dann kommen wir hoffentlich mal in einer Phase an, wo wir reif sind, wo wir geistliche Väter sind, wo wir das, was wir gelernt haben, an andere weitergeben können. Das muss auch nicht nach 50 Jahren glauben, was wir sie irgendwann mal passieren. Das kann sich auch ein bisschen mischen. Manche Leute werden schon geistliche Väter, bevor sie selber geistlich richtig reif sind. Aber versteht ihr, das sind Phasen unseres geistlichen Lebens, durch die wir laufen. Und in jeder Phase passieren andere Dinge. Und Johannes weist uns hier darauf hin, dass jede Phase so ihre Schwerpunkte hat. Und ich weiß nicht, wo du dich jetzt einsortieren würdest. Das hat ja nichts mit dem Alter an sich zu tun. Vielleicht sagst du, ja, ich bin jetzt, keine Ahnung, im besten Mannesalter, so Mitte 50 zum Beispiel. Das heißt, ich bin natürlich Vater. Aber vielleicht bist du geistlich gesehen Jugendlicher. Vielleicht bist du mit 60, 70 noch geistliches Kind. So was kann es auch geben. Wichtig ist, dass wir in dieser Phase, in der wir stecken, dass wir uns entsprechend verhalten und dass wir uns auch bewusst sind, wenn wir noch geistliche Kinder sind, dann wird es geistlich im Normalfall relativ schnell vorwärts gehen. Wenn du Jugendlicher bist, dann ärgerst du dich vielleicht, dass es nicht mehr so schnell vorwärts geht wie früher. Aber jetzt heißt es zu kämpfen, jetzt heißt es stark zu werden, jetzt heißt es dem Wort Gottes Raum zu geben. Und dann irgendwann kommen wir vielleicht in dieser Phase an, wo wir sagen können, ich kenne Gott und ich ruhe in ihm. Ich lasse mich nicht mehr von jeder Welle in der geistlichen Welt irgendwie über den Haufen schmeißen. Ich bin nicht mehr so aufgeregt, wenn irgendwelche Dinge passieren, wo ich dann sage, boah, um Himmels Willen, sondern ich ruhe in Gott, ich habe ihn kennengelernt, ich weiß, Gott wird es machen, ich habe Vertrauen, ich kenne ihn, der von Ewigkeit gewesen ist. Derjenige, der war und ist und der bleiben wird und bei dem es keine Veränderung, keine Verfinsterung gibt. Sind so die Phasen unseres Lebens, die uns Paulus hier zeigt. Und am Ende unseres Abschnittes, da bringt uns Paulus nochmal so eine Herausforderung. Er redet davon, was wirklich zählt in unserem Leben. Lesen Sie es nochmal ganz kurz vor. Und es passt ein bisschen zu dem, was Augustin uns auch so durch mich mitgeben hat lassen, so dass wir uns verändern sollen. Er sagt hier, hört auf, diese Welt und das, was sie euch anbietet, zu lieben. Denn wer die Welt liebt, zeigt, dass die Liebe des Vaters nicht in ihm ist. Denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, so heißt es hier in der Neues Leben Übersetzung, wörtlich heißt es hier die Begierde des Fleisches. Das Wort, was hier steht für Begierde, ist eigentlich noch nicht mal was Negatives. Zum Beispiel als Jesus zu seinen Jüngern sagt, so wie wir es aus der Luther-Übersetzung vielleicht kennen, herzlich hat mich danach verlangt, dieses Mahl mit euch zu halten, benutzt er genau dasselbe Wort. Also es ist einfach ein ganz, ganz starkes Verlangen. Und ob das nun was Positives oder was Negatives ist, das erschließt sich aus dem Zusammenhang. Dadurch, dass Johannes hier schreibt, dass es um Begierde oder Luther übersetzt Lust des Fleisches geht, Fleisch ist im ist im biblischen neutestamentlichen Zusammenhang zwar auch der Körper, aber so wie es hier verwendet wird, geht es nicht darum, um das Verlangen des Körpers, also so Dinge wie Hunger oder Schlaf oder auch die sexuelle Befriedigung oder so, Dinge, die unser Körper einfach haben will. Das an sich ist nichts Schlechtes, weil das hat Gott in uns hineingelegt. Und als Gott den Menschen gemacht hat, sagt er am Ende, und siehe, es war sehr gut. So, da geht es um das Fleisch, um den alten Menschen. Da geht es um das, was der alte Mensch unbedingt haben möchte. Und dann geht es noch um die Begierden der Augen, die Gier nach allem, was unsere Augen sehen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, ob ihr einkaufen gehen könnt und vollkommen entspannt sein könnt und euch freuen könnt an all den Dingen, die ihr nicht braucht. Oder ob ihr sagt, boah, haben wollen. Mein Nachbar hat, ich brauche auch. Und er sagt hier, diese Welt vergeht mit all ihren Verlockungen. Wörtlich steht hier wieder dieses Wort Begierden. Aber wer den Willen Gottes tut, der wird in Ewigkeit leben. Und das ist das, wo ich uns zum Schluss noch mitnehmen möchte, dass wir uns auf das ausrichten, was wirklich zählt. Wir lieben. Oder was sollen wir lieben? So, wir haben jetzt in diesem Abschnitt gehört, wir sollen, also das steht nicht da drin, aber das habe ich dazu geschrieben, wir sollen Gott lieben. Das ist das, was Jesus uns sagt, als er gefragt wird nach dem höchsten Gebot. Da fängt er vorne an, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. So, wir sollen Gott lieben. Dann sollen wir unsere Geschwister lieben. Das ist das, was in unserem Abschnitt steht. Wie können wir im Licht leben und die Geschwister nicht lieben? Dann sollen wir die Menschen lieben, die noch nicht unsere Geschwister sind, die es vielleicht mal werden. Aber unabhängig davon, ob sie unsere Geschwister werden oder nicht, wir sollen diese Menschen lieben, so wie Jesus sie geliebt hat. Die sollen uns wichtig sein. Aber wir sollen nicht die Welt lieben. Was heißt die Welt? Welt ist, also die etwas Älteren unter uns, die haben so eine klare Vorstellung von dem, was Welt ist. Die Jüngeren, die, weiß ich nicht, wie ihr geprägt worden seid, aber ich habe so einen Eindruck, heute weiß man schon gar nicht mehr, was Welt eigentlich ist. Welt ist für uns ja die Welt irgendwie so, die Umwelt oder irgendwie sowas. Wenn die Bibel von Welt spricht, dann redet sie von einem System, und zwar von einem antigöttlichen System. Wenn die Bibel von Welt redet, dann ist das das Gegenteil von Reich Gottes. Welt ist nicht unsere Umwelt, Welt ist nicht unsere Gesellschaft, Welt ist nicht das, was um uns her ist, sondern Welt ist dieses System, was dahinter steckt, was sich gegen Gott wendet. Welt ist das, was ohne Gott auskommen will. Welt ist das, das Reich sozusagen ohne Gott, das Reich der Finsternis. Wir sollen diese Welt nicht lieben. Und jetzt geht es eben um diese Punkte, die wir gehört haben, so die körperlichen Begierden. Ist es schlecht, Freude zu empfinden an einem guten Essen? Ist es nicht. Es ist was uns Gott gegeben hat. Ist es schlecht, sexuelle Befriedigung zu empfinden? Ist es nicht, weil Gott uns das gegeben hat. Ist es schlecht, uns zu freuen an der Natur? Ist es nicht, weil Gott diese Natur so herrlich gemacht hat. Was schlecht ist, ist, wenn wir uns an diese Dinge hängen und wenn wir es ohne Gott tun. Das ist das, was in diesem Wort Welt eigentlich drinsteckt. Die Welt ist dieses System, das ohne Gott auskommt, das Gott an die Seite drängt. Das ist das, wo ich genießen will, ohne die Beziehung zum Schöpfer zu haben. Wo ich das Geschöpf anstatt des Schöpfers anbete. Wo Dinge den Platz Gottes einnehmen. Und da sagt Johannes, das sollen wir nicht lieben. Wir sollen im Prinzip geht es um Prioritäten. Im Prinzip geht es um das, was zählt wirklich. Was ist wichtig in meinem Leben? Ist es für mich wichtig, dass ich gutes Essen habe? Dass ich sexuell erfüllt bin? Dass ich reich bin? Dass ich Erfolg habe im Beruf? Dass ich Karriere mache? Dass ich gut angesehen bin bei den Leuten? Das, wenn das für sich alleine steht, dann ist es Welt. Dann ist es was, wo Johannes in dem Fall oder durch ihn eben auch Jesus sagt, habt es nicht lieb, hängt dein Herz nicht daran. Das, was wirklich zählt, geht weit über das hinaus. Das, was wirklich zählt, ist das Reich Gottes. Das, was wirklich zählt, ist deine Beziehung zu Gott. Und wenn der Punkt in Ordnung ist, wenn das klar gemacht ist, wenn diese Priorität gesetzt ist, dann kannst du all das, was ohne ihn zur Welt zählt und deine Beziehung hindert, dann kannst du das in vollen Zügen genießen. Wir können unser Leben hier auf dieser Welt genießen, können uns dann freuen, was Gott uns schenkt. Aber eben nicht ohne Gott. Nicht anstelle von Gott. Geh nochmal an Anfang zurück und lesen Sie es nochmal. Denn die Welt kennt nur das Verlangen der körperlichen Befriedigung oder die Begierde des Fleisches, ich lese es mal die Begriffe, die Gier nach allem, was unsere Augen sehen und den Stolz auf unseren Besitz. Dies alles ist nicht vom Vater, sondern kommt von der Welt. Doch diese Welt mit all ihren Begierden vergeht. Aber wer den Willen Gottes tut, der wird in Ewigkeit leben. Und jetzt muss ich an der Stelle nochmal ganz kurz, dass wir da nicht eine falsche Verbindung kriegen. Wer den Willen Gottes tut, der wird in Ewigkeit leben. Also doch Werkgerechtigkeit, oder? Eben nicht. Das ist das, was ich vorher versucht habe zu erklären. Es geht nicht darum, dass wir uns den Himmel erkaufen. Das können wir nicht. Die Bibel ist an so vielen Stellen so ganz, ganz klar darüber, dass es eben nicht geht, dass wir uns durch gute Werke den Himmel verdienen. Aber Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt, dann werdet ihr meine Gebote tun. So, denkt einfach daran. Da geht es um Beziehung. Das ist das, was Gott von uns will. Diese Welt vergeht. Ich habe am Dienstag jetzt wieder eine Beerdigung zu halten. Junge Frau, die noch keine 40 ist. Einfach krank geworden, gestorben. Diese Welt vergeht. Manche von uns sind schon älter. Manche von uns sagen vielleicht, ich bin eigentlich am Ende meines Lebens angekommen. Ich hatte ein volles Leben, dann ist irgendwann auch mal genug. Egal, ob du als junger Mensch vielleicht zu früh abberufen wirst oder ob du als alter Mensch alt und lebenssatt stirbst, dieses Leben hier auf dieser Welt wird vergehen. Und wir werden alle miteinander nichts mitnehmen. Und deswegen ist wichtig, dass wir uns überlegen, was wirklich zählt. Diese Welt vergeht. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt. So, auf uns wartet ein Leben in der Ewigkeit. Und das ist was ich euch immer wieder mitgeben möchte. Es ist wichtig für uns, dass wir uns darüber im Klaren sind, was wirklich bleibt, was zählt, was wichtig ist. Wenn du deine Jahre hier auf dieser Welt in Beziehung setzt zu dem, was Ewigkeit sein wird, dann wirst du feststellen, es ist im Vergleich zur Ewigkeit nicht wirklich viel. Und deswegen gibt uns Johannes hier diesen Tipp, dass wir uns auf das konzentrieren, was wirklich zählt. Das Einzige, was uns wirklich Sinn und Inhalt in unserem Leben geben kann, ist letztendlich eine Beziehung zu Gott. Und all die Dinge, die uns so verlockend erscheinen, die werden uns am Ende nicht glücklich machen. Wir haben gestern Abend eine Dokumentation angeschaut, ich weiß nicht, wer von euch das mitbekommen hat, die lief gestern, Leaving Neverland hieß die. Da ging es um Michael Jackson. Wir haben dann irgendwann ausgemacht, weil uns die Details dann auch irgendwann zu sehr belastet haben. Aber unabhängig von den Vorwürfen, die da erhoben wurden und ob die nun so stimmen oder nicht. Aber was mich schockiert hat, ist, dass ein Mensch, Michael Jackson, denke ich, ist hoffentlich jedem ein Begriff, einer der berühmtesten und erfolgreichsten Sänger unserer Zeit, dass der alles hat, letztendlich innerlich vollkommen leer ist und nicht damit umgehen kann, dass er eigentlich niemand hat, keine Beziehungen hat. Und ich habe mir gedacht, was für eine Illustration dessen, was wir hier gerade miteinander besprochen haben. Du kannst äußerlich alles haben, du kannst erfolgreich sein, du kannst angesehen sein, reich sein, alles haben und am Ende bist du doch leer. Und deswegen sagt uns Johannes und deswegen sagt uns Gott, Mensch, komm zu mir. Hol dir echtes Leben ab. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und volles Genüge. Und das ist das, was Gott dir heute Morgen anbietet. Ich würde gern zum Schluss beten und dann würde ich einfach ermutigen, mitzubeten, wenn du dieses Gebet mitsprechen möchtest. Und dass wir einfach Gott eine Antwort geben. Vater, ich danke dir, dass du in unser Leben gekommen bist. Ich danke dir, Herr, dass du uns angesprochen hast, dass du eine Beziehung mit uns möchtest. Ich danke dir, Herr, dass du uns Sinn in unserem Leben geben möchtest. Dass du derjenige bist, der uns was geben kann, was über diesen Tod hinaus Bestand hat. Und wir kommen heute Morgen und möchten uns ganz neu auf dieses Angebot einlassen. Wir möchten uns bei dir bedanken, Herr, dass du uns den Weg zu dir frei gemacht hast. Danke, Herr, dass wir unsere Gerechtigkeit, unsere Beziehung zu dir nicht erarbeiten müssen. Dass wir nicht unter Leistungsdruck stehen, sondern dass du uns freigesprochen hast. Dass du uns diese Beziehung zu dir schenkst. Und Herr, wir möchten jetzt leben als deine Kinder. Wir möchten im Licht leben. Und wir möchten Dinge tun, die dir gefallen. Und wir möchten Dinge bleiben lassen, die dir nicht gefallen. Danke, Herr, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der in uns wohnt und der uns auf diesem Weg hilft, der uns ein Licht ist. Danke, Herr, für dein Wort. Danke, dass du uns Wegweisung schenkst. Und wir möchten darin lesen, wir möchten es in uns aufnehmen, wir möchten, dass es uns wirklich diese Wegweisung ist. Wir danken dir, Herr, und wir möchten dir unser Leben zur Verfügung stellen. Diejenigen von uns, die das schon getan haben, immer wieder neu, jeden Tag. Und diejenigen von uns, die das vielleicht noch nie getan haben, Herr, wir möchten unser Leben in deine Hände legen. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du in unser Herz kommst und es erfüllst. Und wir möchten mit dir reden, weil wir wissen, Herr, dass das das Einzige ist, was letztendlich zählt. Wir möchten dir alle Ehre geben, Herr. Wir möchten dir danken, dass du gute Gedanken mit uns hast. Amen.